Wir haben es hier gerade gesagt, die Staatsanwaltschaft hat in den Ermittlungen rund um den NSU 2.0 jetzt einen Tatverdächtigen ausgemacht. Das ist ein Ermittlungserfolg, der ja aber durchaus auch Fragen aufwirft, so wie es auch aus der Erklärung, die Sie damit veröffentlicht haben, auch hervorgeht. Wie bewerten Sie diesen Ermittlungserfolg zunächst?
Also ob man jetzt schon von einem Erfolg sprechen kann, da bin ich skeptisch. Erfolg ist dann, wenn die Beweise so stichhaltig sind, dass Anklage erhoben wird und es auch ein Verfahren mit einer Verurteilung gibt. Aber auch wenn man gestern die Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Frankfurt verfolgt hat, so habe ich nicht nur Zweifel an der Einzeltäterthese und auch an der Aussage, die gestern auch im Vordergrund stand, was ehrlich gesagt aus Sicht der Betroffenen, naja, wenigstens fragwürdig erscheint, sondern auch an jetzt schon der Behauptung, man könnte ihn überführen, weil das, was man als Erklärung anbietet, auch uns, wie er an diese geschützten Daten auf Polizeirechnern gekommen ist, nämlich via Social Engineering, da haben wir doch erhebliche Zweifel. Und gestern ist dann auch nochmal deutlich gesagt worden, dafür gibt es im Moment auch noch nicht einen harten Fakt, sondern das ist die These der Polizei. Und da bin ich dann hellhörig geworden, weil ja, es ist so deutlich gesagt worden, man sei erleichtert. Auch der Sonderermittler Herr Mehner hat das betont, auch als ersten Satz, dass jetzt endlich der Generalverdacht von der hessischen Polizei genommen sei. Und dann bleibt eben die Frage, wie es denn sein kann, dass dieser Berliner Alexander Horst M. via Polizei an Daten gekommen ist, die nicht nur gesperrt waren, sondern zum Beispiel auch bei einer Abfrage der Rechtsanwältin Seda Bascher Yildiz nach einem Umzug einen besonders geschützten Status innerhalb der Polizei hatten, weil da gab es schon diese Bedrohungssituation zu ihr und da hat man alles dafür getan in der hessischen Polizei, dass diese neue Meldeadresse nicht bekannt ist und an die ist er auch gekommen. Und die Abfrage soll ausgerechnet auf einem Revier gewesen sein, auch bei der Kollegin Janine Wissler, wo wir halt wissen, dass es dort auch Polizeibeamtinnen gibt, die in rechte Chatgruppen, diese Idioten-Chatgruppe, wie sie sich nannte, in Hessen involviert waren. Und entweder ruft man halt bei der Polizei an und gibt sich als Polizistin aus und hat einfach automatisch jemand in der rechten Chatgruppe dran, kann sein, wäre ein politisches Problem. Oder aber es gibt doch irgendeinen Zusammenhang, Kennverhältnisse können heute auch digital vorliegen. Also zum Beispiel, dass man gemeinsam im Darknet auf entsprechenden Foren unterwegs ist, sich dort austauscht, vielleicht auch Daten hin und her schickt.
Der Innenminister von Hessen, Peter Beuth von der CDU, hat ja kurz nach Bekanntwerden dessen, dass es da einen Tatverdächtigen nun gibt in der Serie der NSU 2.0 Drohschreiben, hat Peter Beuth da die Polizei sozusagen freigesprochen von der Verwicklung in die Drohschreiben. Sie haben gerade gesagt, sehr verfrüht, weil genau da überhaupt noch nicht geklärt ist, wie der Tatverdächtige eben an die Daten gekommen sein soll. Und nun gestern wurde auch berichtet, dass es weitere Ermittlungen genau in diese Richtung auch geben soll. Leitende Oberstaatsanwalt Schreiber habe da bei dieser Pressekonferenz auch gesagt, dass man da weiter daran sei, diese Fragen auch zu klären. Was wird dazu jetzt wichtig und wie steht denn das auch in so einer quasi bisherigen auch politischen Verhandlung, wenn man sich die Aussage von dem hessischen Innenminister Beuth so anschaut, dass es da bereits sozusagen so eine Art, und damit ist die Akte zu schließen, formuliert wurde, wobei auch ganz klar die Staatsanwaltschaft da sagt, die Ermittlungen sind ja aber noch nicht vorbei.
Also wenn man da gestern zwischen den Zeilen zugehört hat, dann hat man gemerkt, dass die Staatsanwaltschaft not amused ist. Also not amused vor allem über diesen politischen und auch zum Teil juristischen Spin, dass die Ermittlungen erfolgreich abgeschlossen seien, weil eben genau die Frage, wie er an die Daten gekommen ist, und die ist natürlich zentral in diesem Bedrohungszusammenhang, nicht geklärt ist und möglicherweise auch erst Gegenstand jetzt der laufenden Ermittlung ist. Man hat ja bei ihm auch Hardware beschlagnahmt und sicherlich finden da jetzt auch digitalforensische Untersuchungen statt. Aber jetzt schon zu sagen, nur auf Grundlage eines linguistischen Gutachtens, also die Notwendigkeit eines solchen würde ich gar nicht in Abrede stellen. Das ist ein wichtiger und guter Schritt, wenn hier auch das Bundeskriminalamt entsprechend Amtshilfe geleistet hat. Aber das alleine mag am Ende wahrscheinlich nicht reichen, zu sagen, sagen, sprachliche Ähnlichkeit mit Kommentaren zum Beispiel auf dem rassistischen, antisemitischen rechten Blog PI News mit Inhalten der Drohmails und Faxe, sondern man braucht natürlich einen Beleg, A, dass die SMS, Faxe und E-Mails von ihm versandt wurden und zweitens, es waren ja mehrmals behördeninterne Informationen enthalten, nicht nur aus der Polizei, sondern im Zusammenhang einer Bombendrohung gegen das Kriminalgericht in Moabit hier in Berlin, auch justizinterner aus Berlin und man muss klären, wie er da rangekommen ist. Und ich sag mal, jetzt wird gesagt, er ist eben sehr geschickt und manipulativ und ruft an einer Polizeidienststelle an und gibt sich als Polizist aus und dann wird eine telefonische Auskunft erteilt zu gesperrten Daten. Da habe ich ich weiß gar nicht, wie viele Fragezeichen dran. Also wenn das so stattfindet, wirft das ein bizarres Licht auf die Polizei. Ja? Und wenn es nicht so ist, ist halt die Frage offen, wie war es dann? Und das muss geklärt werden. Wir werden natürlich jetzt Akteneinsicht als Betroffene beantragen oder haben es natürlich sofort auch getan. Die ist uns jetzt über viele Jahre verwehrt worden. Deswegen konnten wir auch nie nachvollziehen, wie nah man an dem Täter ist und wir konnten etwas Zweites nicht. Und das ist mir total wichtig. Wir haben auf jede Drohung hin, und das waren bei mir auch eine Vielzahl, ja, durch diesen Absender NSU 2.0, ein Schreiben des LKA Hessen bekommen. Wir haben eine weitere Drohmail an sie registriert. Die standen oft im CC, deswegen haben die das mitbekommen. Wir ermitteln hier und wir bleiben aber bei unserer Gefährdungsanalyse, dass die Wahrscheinlichkeit eines schädigenden Ereignisses zum Nachteil der Adressaten, man müsste eigentlich sagen Adressatinnen, irgendwie nicht irgendwie wahrscheinlich ist. Immer dieses, das heißt polizeilich, keine konkrete Gefahr, nur eine abstrakte Gefahr. Jetzt wissen wir, dieser mutmaßliche Täter ist einschlägig rechtsvorbestraft, aber auch mit gefährlichen Körperverletzungsdelikten und hat bei seiner Festnahme eine Waffe auf die Polizei gerichtet. Er lebt in Berlin. Ich weiß nicht, ob er hier auch zum Beispiel Berliner Bedrohte ausspioniert hat, also physisch. Ja. Und all die Monate hat man uns gesagt, es besteht keine Gefahr. Ich würde sagen, es bestand eine Gefahr. Und das ist ein zweiter Punkt, wo ich sage, da ist der Umgang mit solchen Drohschreiben ganz generell fragwürdig, dass man immer noch nicht auch das, was von diesen ausgeht für Betroffene an möglicherweise konkreten Gefährdungen nicht anerkennt.
Sie haben auch schon darauf verwiesen, wie lange es gedauert hat, dass es jetzt diesen ersten konkreten Ermittlungsergebnisse gibt und den Tatverdächtigen, nämlich fast 3 Jahre, haben die Verfasser oder der Verfasser der Drohschreiben da Menschen in Deutschland auf perfide Weise bedroht. Und Sie meinten gerade, auch lange wussten Sie nichts über den Ermittlungsstand, haben keine Akteneinsichten da bekommen, die Sie jetzt beantragt haben, auch mit als Betroffene. Genau dieser NSU 2.0 Drohschreiben-Serie. Und Sie haben auch gesagt, was für Forderungen Sie auch an dem Ermittlungsprozess gerade stellen. Und die ersten Meldungen waren da nun in so eine Richtung, ja, die Polizei hat ja offenbar doch gar nicht so viel damit zu tun, wie in den letzten Jahren davon erst einmal auszugehen war, obwohl das immer noch nicht jetzt bewiesen ist. Und gleichzeitig in den letzten Monaten tauchen immer wieder rechte Chats und rechte Netzwerke in den Polizeien in Deutschland auf, werden geleakt oder eben durch Berichterstattung bekannt. Da hat man das Gefühl, dass kaum eine Woche vergeht im letzten Jahr ohne einen Polizeiskandal, dem vielleicht dann auch versucht wird, entgegenzusetzen, die Absicht da für mehr Aufklärung dieser Fälle und Sensibilisierung in der Polizei und so weiter zu sorgen, wenn es so um eine Studie zum Thema Rassismus in der Polizei geht und so weiter. Was ist Ihr Eindruck, wo man da gerade auch steht in der Diskussion, ein Umdenken in der Polizei und den Innenministerien anzustoßen und dann tatsächlich, dass sowas auch passiert?
Naja, das Umdenken kann ich bis jetzt noch nicht sehen. Wir haben grundsätzlich das Problem bei diesen rechten Chatgruppen, dass sie oftmals bagatellisiert werden. Ja, also dann wird gesagt, das Hitlerbild, das war ein Joke oder irgendwelche Sprüche darin, die seien nicht ernst gemeint. Und wie zuletzt hatten wir jetzt im BKA diese Vorfälle, da sind ja auch so Kopf-Up-Videos verschickt worden und da wurde sich dann rausgeredet mit, aber das ist zu Schulungszwecken. Also es wird immer eine Ausrede gefunden. Das Zweite, man sieht nicht den Zusammenhang zwischen diesen Chatgruppen und den Bedrohungslagen, weil oftmals wird sich eben auch in den Chatgruppen ausgetauscht über die Personen, ja, zu denen man sich die Anwendung von Gewalt wünscht oder sich selbst organisiert, dass entsprechend auch gegen diese Personen vorgegangen wird. Also Feindbilder haben Sie genannt, irgendwie, das ist einmal irgendwie die Linke, das sind Menschen mit Migrationsgeschichte, aber auch gerade Pressevertreterinnen und Vertreter, dann wenn man ihnen unterstellt, dass sie auch insbesondere kritisch über diese Vorgänge berichten. Und diese Frage, ja, also was hat diese Organisierung innerhalb der Polizei eigentlich zu bedeuten, wenn man sich quasi aufmacht, so etwas wie ein, ja, also nicht nur Militanz und rechte Gewalt zu befürworten, sondern in Teilen, und das haben wir ja gesehen, zum Beispiel im Komplex Mecklenburg-Vorpommern Nordkreuz, auch einen rechten Bürgerkrieg vorzubereiten, die wird nicht gesehen. Also diese enge Verbindung zu diesen Chatgruppen. Und das Zweite natürlich auch die indirekte Wirkung, die so etwas hat. Also zuletzt die Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamtes, die ja auch zum Schutz von Abgeordneten zuständig ist bei Auslandsreisen. Wenn man jetzt dort feststellt, dass dort ein Drittel dieser Chatgruppe irgendwie rechts außen unterwegs war, dann muss ich sagen, gibt es keine Sicherheit. Es gibt weder Sicherheit für Minderheiten, es gibt auch nicht Sicherheit irgendwie für Linke und es gibt keine Sicherheit für gegen rechts engagierte Politikerinnen, weil an die wir uns eigentlich wenden müssten, die sind nicht für uns da oder möglicherweise sogar unsere Gegnerinnen, die denken im Geheimen abends darüber nach, wie man uns an die Wand stellt. Und das ist ein großes Problem. Also das ist auch eine Erschütterung natürlich der Institutionen und der Demokratie. Und das müssten die Innenministerien und die Innenministerin ehrlich gesagt mal klicken, ja, was hier eigentlich los ist. Stattdessen, wir bekommen keine Studie zu entsprechenden antidemokratischen Einstellungen in der Polizei. Wir bekommen eine Studie, warum man den Polizeidienst ergreift, wie man sich dort fühlt und welche Belastungen es dort gibt. Ja, und am Ende wird rauskommen, naja, das ein oder andere müsste man auch verstehen an Ausfällen, also insbesondere rechten und rassistischen Ausfällen, weil die haben so einen harten Arbeitsalltag. Also ich sehe schon das, was da kommt. Ja. Das ist aber nicht das, was wir brauchen. Was wir brauchen, ist eine offene Evaluation über das, was in der Polizei los ist. Einstellungen, Strukturen, Befugnisse, Arbeitskultur. Und dann müssen wir ran an ein bestimmtes Bild von Männlichkeit, an einen Kult von Chorgeist, Uniformierung, irgendwie immer wie mehr auch Bewaffnung, immer kriegsähnlichere Waffen in der Polizei mit Panzer rumfahren und all das. Das ist der Weg genau, den die Polizei institutionell im Moment fährt und genau diese Leute in ihren Kreisen dann auch damit ermutigt.
Wir sprechen nun über das, was sich in der Polizei ändern muss, vor allem nachdem nun zunehmend bekannt wurde, dass es rechte Netzwerke in der Polizei gibt und das Ganze wird bekannt durch geleakte rechte Chatgruppen der Polizei. Und wir sprechen darüber, obwohl wir eigentlich ja über den NSU 2.0, die Drohschreiben und die Festnahme eines Tatverdächtigen sprechen, eben weil es da vermutete Verbindungen gibt zur Polizei, etwa nach Hessen oder aber nach Berlin, weil die Frage eben noch nicht geklärt ist, wie der Tatverdächtige, der die Drohschreiben unter dem Kürzel NSU 2.0 verschickt haben soll, wie der eben an die Adressen aus den Polizeimelderegistern gekommen ist, unter anderem. Diese Fragen müssen geklärt, aufgeklärt werden und das fordern Sie gemeinsam mit weiteren Betroffenen und dazu haben Sie auch eine Erklärung gestern herausgegeben und ja, da auch noch konkreter werden, was für Fragen da geklärt werden müssen, nämlich genau die, wo kommen die Daten denn her? Auch schreiben Sie in der Erklärung, müsse geklärt werden, welche Verbindungen der in Berlin Festgenommene nach Hessen habe oder aber eben auch zur rechten Anschlagsserie in Berlin-Neukölln. Vielleicht ja, können Sie noch mal zusammenfassen, was für Sie jetzt gemeinsam mit denen, die auch mit unterzeichnet haben, wie die Rechtsanwältin Seda Bashar Yildiz oder die Kabarettistin Ildi Bajar und ja weitere linken Abgeordnete wie Anne Helm oder auch Janine Wissler, was Ihnen da jetzt gerade auch wichtig ist an Ermittlung und eben auch für Sie als Betroffene, was Sie da aktuell brauchen und für alle, die auch noch davon betroffen sind von der NSU 2.0-Serie.
Also wir wollen eine ganz konkrete Antwort, wie es eben sein kann, dass eben besonders geschützte Daten an den mutmaßlichen Täter gelangt sind und wie der Zufall zu erklären ist, dass er ausgerechnet sich dort gemeldet hat, wo Polizisten und Polizistinnen in rechten Chatgruppen unterwegs waren und ob es da nicht gegebenenfalls auch Kenn- und Kontaktverhältnisse gegeben hat oder Tipps, an wen man sich wenden kann. Dann geht es natürlich auch darum zu fragen, inwieweit er mit anderen Mitwissern verbunden war, über seine Taten im Vorfeld gegebenenfalls gesprochen hat. Oder wenn wir auch die verschiedenen Standorte anschauen, der Bedrohungen Hamburg, Berlin und Hessen, dann ist natürlich auch die Frage, inwieweit er zu anderen ungeklärten Bedrohungslagen und hier der Anschlagsserie in Neukölln Bezüge hat. Da wissen wir ja, dass es auch hier in Berlin Chatgruppen der Polizei gab, und zwar an der Schnittstelle zur AfD, also mit AfD-KommunalpolitikerInnen in der Gruppe. Und da sind geheime Informationen aus der Polizei auch weitergegeben worden. Das ist natürlich insbesondere auch im Zusammenhang mit der Abgeordneten Anne Hellmeiner Fraktion hier im Abgeordnetenhaus von Interesse, die eben auch im Kontext dieser Anschlagsserie betroffen war, weil auf einem Rechner eines Tatverdächtigen auch entsprechende Hinweise zu ihrer Person waren. Und die Frage ist halt, hängt dies zusammen? Nicht unmittelbar. Die sind nicht eine Gruppe und treffen sich einmal in der Woche mittwochs, ja, irgendwo bei jemand zu Hause in der Wohnung. Aber es kann ja gut sein, dass sie sich eben auch digital vernetzt haben. Und was wir auf jeden Fall fordern, ist, dass es nicht wie in diesem Fall sein kann. Und das ist mir wirklich sehr wichtig. Und das ist auch den Beratungsstrukturen für Opfer rechter rassistischer Gewalt wie ein zentrales Anliegen. Einige der Bedrohten, wie zum Beispiel Janine Wissler, haben ja erst durch Zufall und im Nachgang davon erfahren, dass zu ihr auch Daten abgefragt wurden. Das war eine Indiskretion der hessischen Polizei und dann ist es an die Presse gelangt und dann hat sie es erfahren. Sie ist nie proaktiv informiert worden seitens der Polizei. Wir haben selbst die ganze Zeit immer Auskunftsersuchen gestellt bei den Polizeien der Länder und haben gesagt, sind zu mir Daten abgefragt worden. Niemand hat uns von alleine informiert. Das muss aufhören. Wenn es solche illegalen Datenabfragen gibt seitens der Polizei und das bekannt ist, dann muss die Polizei die Betroffenen informieren. Zweitens, wenn es solche Dinge gibt wie sogenannte Feindes- und Todeslisten, ja, also dass hin und her geschoben wird, wen man liquidieren müsste, ja, und diese Listen auftauchen im Zuge von Durchsuchungsmaßnahmen zum Beispiel, dann müssen die Betroffenen umgehend informiert werden. Das ist nicht der Fall. Im Komplex Nordkreuz ist auch eine Gruppierung unter Rechtsterror, das hat man 2 Jahre die Betroffenen nicht informiert in Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist eine Missachtung halt auch der Interessen der Betroffenen und ihres Schutzbedürfnisses. Und das muss aufhören. Und da haben wir große Zweifel, ob das wirklich jetzt angekommen ist, weil das Interesse der Betroffenen hat gestern in der Pressekonferenz keine Rolle gespielt, sondern man hat sich gegenseitig auf die Schulter geklopft und hat gesagt, aufatmen, endlich ist die Polizei auf dem Fokus. Ja, und hier rennt einer mit Waffe rum irgendwie und bedroht irgendwie Leute.